NDR Kultur à la carte
mit Claudia Christoffersen. Sie miauen, schnurren, fauchen. Die einen finden sie süß, anderen jagen sie Angst ein. Katzen. Diesem vielseitigen, widersprüchlichen Geschöpf widmet sich jetzt das Hamburger Mark, Museum am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt. Über Katzen, ihr Ansehen, ihre Kultur wollen wir in dieser Stunde sprechen. Zu Gast ist die Direktorin des Museums am Roten Baum, Professorin Barbara Plankensteiner. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Plankensteiner, Sie haben ein tolles Plakat, das muss ich gleich mal vorwegnehmen, für die Ausstellung gemacht. Eine schwarze Katze auf zitronengelbem Hintergrund, gelbe Augen schauen einen direkt an und sie hat ein besonderes Accessoire. Sie trägt eine Kette mit kleinen gestrickten oder gehäkelten Mäusen in Pink, in Rosa, Violett, wie auch immer. Das sind tolle Farben, ein echter Eye-Catcher. Und mich hat das sofort angesprochen.
Das freut uns, wenn das Plakat gut ankommt und eben Menschen fängt und nicht Mäuse, damit sie in unser Museum kommen.
Ja, der Titel Katzen ist ja mit einem Ausrufezeichen versehen. Was verbirgt sich hinter diesem Ausrufezeichen?
Da verbirgt sich sehr viel. Wir haben eben Katzen ein Ausrufezeichen hinzugesetzt, weil es aus unserer Sicht ein sehr aktuelles Thema ist. Es ist das Tier des Social-Media-Zeitalters, gerade jetzt. Und das ist auch der Grund, wieso wir dem Thema eigentlich eine Ausstellung widmen wollten, weil wir uns in unseren großen Sonderausstellungen eigentlich immer mit aktuellen Themen beschäftigen wollen und die in Beziehung zu unseren Sammlungen bringen und auch aus einer globalen Perspektive betrachten wollen. Und das Thema hat sich eigentlich geradezu angeboten.
Geradezu angeboten, sagen Sie. Sie haben ja im August, also rechtzeitig vor Beginn dieser Ausstellung, ein sogenanntes Outreach-Projekt gestartet. Was haben Sie da genau gemacht?
Genau, dieser Call war anlässlich des Jahrestages der Katze. Und das war ein Aufruf an interessierte Mitbürgerinnen und Bürger, sich an dem Projekt zu beteiligen, und zwar mit Katzenfotos und dazu passenden Geschichten. Und wir haben 550 Einsendungen bekommen über Social Media und E-Mail, also ganz viele Katzenfotos. Und das kuratorische Team hat dann einige ausgewählt, die eben in der Ausstellung gezeigt werden.
Also im Grunde ja auch partizipativ. Die Leute sind jetzt schon in der Ausstellung dabei. Ja, toll. Wir vertiefen das gleich nach einer ersten Pause mit Musik. Das Musikprogramm, muss ich erklären, ist heute auch den Katzen gewidmet. Les Chats Noirs von Elena Katz-Tschernin. Tamara Anna Czislowska sitzt am Klavier.
Thank you.
NDR Kultur à la Carte heute mit Barbara Plankensteiner, Direktorin des Museums am Roten Baum. Dort ist gerade frisch eröffnet die Ausstellung Katzen. Les Chats Noirs haben wir gerade gehört, die schwarze Katze. Mit schwarzen Katzen verbindet sich ja eigentlich auch so ein bestimmtes Bild. Also die schwarze Katze ist Botschafterin der schlechten, der bösen Kunde. Wie ist das für Sie? Ist das Aberglaube? Können Sie das abtun oder nehmen Sie das auch wahr?
Also jetzt muss ich sagen, in meinem Alltag ist das nicht so ein Thema, aber ich bin in Italien zum Beispiel aufgewachsen und da ist das, also wenn Leute eine schwarze Katze begegnet sind, dann haben sie vielleicht ein Kreuzzeichen gemacht oder irgendwas. Also man betrachtet es natürlich als Unglücksbringerin. Das ist aber schon lange her, da war ich ein Kind, also das ist inzwischen kein Thema mehr. Aber die schwarze Katze ist ja in der Geschichte oder in der Populärgeschichte spielt sie eine Rolle. Sie ist immer die Begleiterin von Hexen, wird sie oft dargestellt oder eben in der europäischen Geschichte im Mittelalter oder der Neuzeit hat man ja auch schwarzen Katzen unterstellt, dass sich Hexen in schwarze Katzen verwandeln oder dass schwarze Katzen Dämonen sind, vielleicht auch der Teufel. Und man hat ja während der Hexenverfolgung ja unter anderem eben auch oder in der frühen Neuzeit Katzen umbringen lassen. Und da gibt es ja einige wissenschaftliche Arbeiten, die diese Vorkommnisse dann auch mit der Ausbreitung der Pest in Zusammenhang gebracht haben. Also die Katzenvernichtung hätte eben dazu geführt, dass sie die Pest dann so ausgebreitet hat in Europa. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber da haben Katzen natürlich eine Rolle gespielt, die ja sehr wichtig waren eigentlich in dieser, also in dem Schutz der Menschen vor Mäusen, Ratten und ähnlichem Getier.
Also ich habe mich auch gefragt, Katzen im Museum. Katzen im Museum leuchtet mir sofort ein, wenn ich an Katzen in der bildenden Kunst denke. Also zum Beispiel Goya, die Raubkatzen oder David Hockney, da ist es dann eine weiße Katze. Im Bild Mr. and Mrs. Clark Percy, man hat sie sofort vor sich. Bei Frida Kahlo liegt die schwarze Katze dann auf der Schulter. Bei Gustav Klimt ist sie in einem Blumengarten. Wir können jetzt unendlich viele Katzen in der bildenden Kunst nennen. Aber was macht die Katze in Ihrem Museum, das ja eigentlich ein ethnografisches Museum ist?
Ja, wir haben ja vor einigen Jahren uns auch schon mal mit einem Tier beschäftigt, und zwar in der Ausstellung von Wölfen und Menschen, weil das Thema Mensch-Tier-Beziehungen, also Human-Animal-Relationships, auch ein ganz wichtiges Thema der Forschung ist, und zwar im globalen Vergleich. Und das bildet sich natürlich auch in den Sammlungen ab. Und deswegen fanden wir das Thema auch so interessant, weil man das sehr interessant aus globaler Perspektive beleuchten kann. Und zur globalen Perspektive gehört natürlich auch Europa dazu. Wir haben ja auch Europasammlungen. Und das fanden wir ein sehr spannendes Thema, vor allem auch eben mit Bezug zur Gegenwart und zur aktuellen Zeit.
2019 war das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da hatten Sie auch so ein tolles Ausstellungsplakat. Zwei alte Damen.
Mit Wolfskopf.
Ja, herrlich. Und tolle Kleider haben die an. Der Wolf ist ja eigentlich Angstfigur, Sinnstifter, wir kennen den Wolf im Märchen, Rotkäppchen zum Beispiel. Ich habe mich auch gefragt, geht es Ihnen bei diesen Themen dann auch um das sogenannte Framing? Also Bilder, die wir haben, eigentlich von Gestalten, von Wölfen, von Katzen. Wollen Sie das aufbrechen, diese Meinung, die wir haben? Wollen Sie vielleicht auch das Ganze öffnen und die Mehrdeutigkeit, die Vielschichtigkeit auch benennen?
Also wir verbinden mit den Tieren ja auch Themen. Und beim Wolf war damals der Anlass, wieso wir uns gedacht haben, eine Ausstellung wäre interessant dazu, weil es eben so ein Thema in den Medien war. Und es gab so eine Unverhältnismäßigkeit darin, wie viel über Wölfe und die Gefahr durch die Wölfe geschrieben wurde und wie viele Wölfe es schlussendlich eigentlich auch waren. Ja. Und das konnte man eben auch ein bisschen in Bezug zu Thema Migration setzen, weil mit ähnlichen Diskursen da operiert wurde in den Medien. Und das Thema Katzen ist ganz anders gelagert. Also die Katze ist ja eine ganz andere Figur im menschlichen Verständnis. Und das sind eben ganz widersprüchliche Assoziationen, die man mit Katzen hat, auch in unterschiedlichen Kulturen, nicht? Bei uns ist die Katze zum Beispiel, die schwarze Katze, eine Unglücksbringerin, wird eben mit Hexen, mit Dämonen in Verbindung gebracht, während sie in anderen Kulturen positiv besetzt wird als Glücksbringerin. Also das ist ja oft sehr unterschiedlich. Und Katzen, so wie die Hauskatze, die hat in Europa eine ganz große Rolle und in manchen Kulturen, im anderen ist sie gar nicht existent, in Afrika zum Beispiel, wo ja die erste Katze eigentlich herkommt, die dann eben zu einer Zuchthauskatze geworden ist. Und da geht es eher um die Raubkatzen, um Wildkatzen in der Kunst und im kulturellen Verständnis. Aber das Thema, was uns im Moment an der Katze interessiert hat, war das Thema der Niedlichkeit. Warum suchen Menschen so viel Katzenbilder, Katzenfilmchen? Warum diese niedlichen Tierchen, die uns fast überall anblicken, an jeder Handtasche hängen, dieses kuschelige, weiche? Warum ist das für uns und für Menschen heute so wichtig? Diese Frage hat uns interessiert.
Haben Sie eine Antwort darauf gefunden?
Ich glaube, es gibt da keine klare Antwort, aber viele Wissenschaftlerinnen oder eben auch in den Medien waren ja viele Berichte auch zu diesem Thema, ist, dass natürlich in der momentanen Situation Kriege, Klimakatastrophen, die politische Situation, Menschen machen sich große Sorgen. Und vielleicht dieses Niedliche, dieses Flauschige, das beruhigt, das Schnurren soll ja auch wirklich positive Auswirkungen haben, das Schnurren der Katze, da gab es ja auch Studien. Also, dass das etwas Beruhigendes hat und vielleicht in mancher Hinsicht so eine Art Eskapismus, aber nicht nur, weil das Niedliche wird ja auch politisch eingesetzt in vielen Diskursen.
Ja, zum Beispiel habe ich mich auch daran erinnert im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf.
Genau. Ja, das war auch ein Thema, wo wir uns gedacht haben, ja, das ist wirklich ein aktuelles Thema und es zeigt, wie Katzen eben auch politisch verwertet werden, wenn man das so sagen kann. Denn gerade im Wahlkampf wurden einerseits Katzen in Verbindung mit den im Englischen childless cat ladies in Verbindung, also Frauen, die keine Kinder haben und so, aber dann wiederum eben auch, als Trump dann gesprochen hat in den Südstaaten, dass da in Ohio die Migranten Katzen verzehren würden. Also wo es dann quasi um die Rettung der unter Anführungszeichen weisen Kultur ging vor den migrantischen Communities, so ungefähr. Also auch ganz widersprüchliche Momente, die sich da im Wahlkampf in den USA abgebildet haben.
Sie haben das vorhin schon mal angedeutet, also die Katze geht in den sozialen Medien total durch die Decke. Cat-Content ist unwahrscheinlich belebt. Dann die Katze in der Popkultur, gibt es sie auch, das ist sie auch ganz attraktiv, vor allem in der asiatischen Popkultur. Mhm. Hello Kitty ist die Mickey Mouse sozusagen.
Ja.
Die japanische Mickey Mouse. Cuteness als Ästhetik ist in Japan ja auch absolut verbreitet, als Motiv schnell zugänglich. Es ist schnell zu verstehen, super flat, emotional, positiv besetzt. Und diese Art Cuteness, schafft die auch die Katze?
Na klar, also diese Cuteness-Hype oder Mode, kann man richtig gehen sagen, hat ja eigentlich in Japan begonnen und hat sich im asiatischen Raum sehr stark ausgeprägt und hat jetzt auch in Europa, also ist es ja wirklich ein Modeprodukt geworden. Es gibt ja viele Produkte, die mit diesem Cuten, also mit diesem niedlichen Spielen. Aber es hat seine Ursprünge in Japan auch in der Katzenverehrung, die ja, wir kennen ja die Maneki Neko, diese winkende Katze, die ja auch überall zu finden ist. Und die ist ein ganz beliebtes Symbol in Japan als Glücksbringerin. Und ihre Ursprünge gehen sehr weit zurück und liegen vermutlich in der Edo-Zeit, also 16. bis Mitte 19. Jahrhundert. Und dann Hello Kitty in den 70er Jahren, wo man dieses cute, dieses mädchenhafte, rosa, kuschelig, ist ja ein Kätzchen eigentlich gewesen. Und das hat sich so zu einer richtigen Mode- und Mädchenkultur herausgebildet, die aber auch eine Form des Empowerments ist. Und jetzt hat sich das wirklich so weltweit verbreitet, in ganz vielen Produkten, die wir vielleicht als kitschig erachten. Das ist zur Mode geworden. Und hat eben immer dieses Plüschige und so diese kleinen Kätzchenäuglein, die einen anstarren als Schlüsselanhänger, als Anhänger an Handtaschen, als Produkte, mit denen man sich schmückt in der Mode. Also in Berlin saß mir gerade im Bus eine junge Frau gegenüber, die hatte eine flauschige Mütze, die gleichzeitig ein Schal war, die eben auch wie ein Kätzchen gestaltet hat, und die Tasche hatte so eine Kätzchenform aus Plüsch etc. Und die war so ganz schick in diesem Cuteness-Stil gekleidet. Und das ist ja auch so eine Form der Selbstermächtigung für viele junge Frauen, aber nicht nur.
Ja, Katzen machen glücklich, tun den Menschen gut. Sie haben vorhin schon gesagt, also auch medizinisch ist das erwiesen. Blutdruck sollen sie senken und sollen Glückshormone ausschütten. Das kann ja bei dieser Dame auch der Fall gewesen sein, die sie da in Berlin getroffen haben. In diesem Sinne jedenfalls, also Katzen machen happy. In diesem Sinn hat Gioacchino Rossini ein Katzenduett komponiert. Das legendäre Duetto Buffo di Due Gatti. Das war zu hören, als Gerald Moore 1967 sein Abschiedskonzert in London gab. Elisabeth Schwarzkopf und Victoria de Los Angeles singen die Katzen. Eine super Stimmung damals 1967 in London. Frau Plankensteiner, ein paar Worte auch zu Ihrer Biografie. Seit 2017 sind Sie in Hamburg. Ursprünglich kommen Sie aus dem Süden, haben Sie vorhin schon mal angedeutet, aus Italien. Sie sind in Bozen geboren, aufgewachsen. Sie haben Ethnographie, Kulturanthropologie und Philosophie in Wien studiert, wurden promoviert und hatten Ihre erste Stelle am Wiener Museum für Völkerkunde, heute Weltmuseum Wien. Dort waren Sie fast 20 Jahre, muss man sagen. Von 1998 bis 2015 waren Sie stellvertretende Direktorin, Chefkuratorin des Hauses. 2015 haben Sie noch mal eine andere Station gemacht, wechselten von Wien in die USA an die Yale University Art Gallery. Und dann lockte Sie Hamburg. Das war 2017.
Genau.
Was war verlockend an Hamburg?
Ja, also das Hamburger Museum jetzt am Roten Baum ist ja ein unglaublich interessantes Museum mit wirklich sehr spannenden Sammlungen, weil es eben ein Museum ist, das im Kontext dieser Welthandelsstadt gegründet worden ist und auch eine zentrale Rolle natürlich im deutschen Kolonialismus gespielt hat. Und die Sammlungen sind total faszinierend. Mich hat die Aufgabe gereizt, so ein Museum neu zu positionieren. Das war ja meine Aufgabe und ein Thema, mit dem wir ja seit 8 Jahren beschäftigt sind. Und das fand ich einfach sehr attraktiv. Und es ist eigentlich, wir sind eine eigene Stiftung, eine eigenständige Institution. Und das ermöglicht uns einfach eine sehr viel dynamischere Arbeit, als wenn man Teil eines großen Museumskomplexes ist, wie zum Beispiel das Wiener Weltmuseum, das ja Teil eines Museumsverbandes ist.
Ich würde trotzdem sagen, Entschiedenheit ist Ihre Stärke, Frau Plankensteiner. In Wien wurde, als Sie dort waren, das Völkerkundemuseum in Weltmuseum Wien umbenannt. In Hamburg, da waren Sie kaum hier, wurde das Völkerkundemuseum zum MARC umbenannt, also Museum am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt. Können Sie für sich vielleicht auch nochmal rekonstruieren, was war Ihnen bei dieser Namensänderung wichtig?
Man muss dazu sagen, dass schon unter meinem Vorgänger länger eine Namensänderung diskutiert worden ist, aber nicht umgesetzt wurde. Also das Thema hat meine Zeit in Hamburg von Anfang an begleitet. Schon in den Bewerbungsgesprächen war das ein Thema, weil man mich gefragt hat, ob ich das Museum umbenennen würde. Und es stand einfach im Raum und wir haben es umgesetzt. Und ich bin auch froh, dass wir das gleich am Anfang gemacht haben, weil es ein ganz wichtiger Schritt für uns war, um dieses Haus überhaupt so verändern zu können. Weil es uns ganz andere Türen geöffnet hat in der Gesellschaft, in den Kooperationen, die wir auch global angestoßen haben, die für uns entscheidend waren, für unsere Weiterentwicklung.
Es wurde ja grundsätzlich auch so viel diskutiert. Straßennamen wurden diskutiert, wurden auch umbenannt. Und wenn ich Sie auch richtig verstehe, geht es Ihnen auch um immer wieder bei Ihren Ausstellungen, bei Ihren Publikationen, bei Ihren Themen, um, sagen wir, Perspektiven, um Haltungen, um Geschichte, alte Konstrukte wollen Sie aufbrechen aus der Kolonialzeit. Drückt dann so ein Name auch eine Zäsur aus? Spüren Sie das?
Ja, selbstverständlich ist es so und das betrifft ja nicht nur unsere Museen. Man muss ja dazu sagen, dass sich die ersten Museen ja schon in den 90er Jahren umbenannt haben und auch das Wiener Museum war ja sehr spät dran. Deswegen ist das jetzt quasi in unserem Fachbereich der Museen ja nichts Neues gewesen. Auch die Fächer haben sich umbenannt. Also als ich das Fach begonnen habe zu studieren, hieß es Völkerkunde, dann wurde es umbenannt in Ethnologie und wie ich mein Studium abgeschlossen habe, hieß es Kultur- und Sozialanthropologie. Und so würde ich das Fach auch heute definieren. Es geht ja um ganz andere Fragen in dem Fach. Es geht um die gesellschaftliche Verankerung des Menschen und deswegen passt ein Thema natürlich wie das Thema Katzen oder Mensch-Tier-Beziehungen sehr gut hinein und man hat da da in diesen Museen eigentlich ein sehr falsches Bild davon transportiert. Also das Ethnografische, das ist ja eine Konstruktion der Kolonialzeit, wie die Museen selbst oder die insgesamt die Museumslandschaft. Also alles, was nicht Europa war, hat man in diesem Museum versammelt, egal ob das jetzt Kunst ist oder Archäologie oder historische Objekte oder Belegstücke für Fertigkeiten und Fähigkeiten. Das ist unter diesem Konstrukt der ethnografischen Objekte zusammengefasst worden, also Objekte, die Kulturen beschreiben. Jedes Objekt beschreibt gewissermaßen eine Kultur. Deswegen ist es ja auch gut, dass wir europäische Sammlungen in unserem Bestand haben, weil wir das aufzeigen und dekonstruieren können. Andererseits sind das eben ganz unterschiedliche Dinge, die wir bei uns haben. Es sind spirituelle Dinge, religiöse Dinge und all das, was ich vorher Kategorien schon genannt habe. Und das kann man unter dem Thema Völkerkunde einfach nicht mehr fassen und will man auch nicht mehr, weil es überhaupt in unserer Arbeit nicht darum geht, Völker zu beschreiben.
Le Chat Noir, gespielt vom David Orlowski Trio. Musikalisch an dieser Stelle Katze Nummer 3 war das. Das Thema Katzen werden wir noch weiter vertiefen. Vorher möchte ich kurz auf ein, wie ich glaube, von Ihnen Herzensschwerpunktthema von Ihnen kommen, Afrika. Bereits in Wien waren Sie Chefkuratorin im Weltmuseum der Abteilung Afrika südlich der Sahara. In Yale waren Sie Leiterin der afrikanischen Kunst. Heute sind Sie auch noch Sprecherin der Benin-Gruppe. Was, habe ich mich gefragt, Frau Plankensteiner, was fasziniert Sie an Afrika?
Ja, vor allem die Kunst, also meine erste Reise als Studentin war ich eigentlich unglaublich fasziniert von der dynamischen Kunst zur damaligen Zeit, von den zeitgenössischen Künstlerinnen, die mir begegnet sind, aber auch von Kunsttraditionen wie Maskentraditionen oder eben auch Schreinkulturen, die ja oft wie Kunstwerken bestückt sind, die fortleben und sich weiterentwickeln. Von dieser Fülle der Kunstproduktion, das hat mich einfach fasziniert und interessiert. Und so hat es sich dann einfach ergeben. Ich hatte das große Glück, die Stelle als Kuratorin der Afrika-Sammlung in Wien damals zu erhalten. Das war dann mein Lebensforschungsthema, afrikanische Kunst und materielle Kultur als Kuratorin, und habe mich damit ganz unterschiedlichen Bereichen und Themen beschäftigt.
Vor allem mit Benin und mit den Benin-Bronzen. Das ist ja ein großes Thema in der ganzen Diskussion. Geht es um Restitution kolonialer Museumsbestände? Deutsche Museen hatten Benin-Bronzen, und Ihr Haus hat dazu im Dezember 2021 ja auch eine große Ausstellung gemacht. Benin, geraubte Geschichte. Das war eine ganz spannende Zeit. Also so kam es mir jetzt auch im Rückblick, also auch in der Vorbereitung zu dieser Sendung vor, weil auf politischer Ebene ja auch so viel parallel passiert ist. Viele Diskussionen rund um die Rückgabe, die liefen damals auf Hochtouren. Und Sie, Frau Plankensteiner, haben diese Gespräche ja auch maßgeblich vorbereitet, also mit vorbereitet. Sie haben die Verhandlungspartner ja auch kennengelernt. Wie war damals Ihr Eindruck?
Das Thema hat mich ja sehr lange beschäftigt, weil ich, als ich noch in Wien Kuratorin war, habe ich gemeinsam mit drei anderen Museen, aber als wissenschaftliche Leiterin damals des Projektes, eine sehr große Benin-Ausstellung gemacht. Und seit der Zeit, und da war natürlich auch das Thema der Restitution dieser Werke, es war ja ganz klar, dass das Raubgut, koloniales Raubgut ist. Und das Thema hat mich und eben auch meine nigerianischen Kollegen dann sehr lange beschäftigt. Und wir haben diese Initiative gemeinsam gegründet mit im Kontext europäischer Museen und den zuständigen Partnerinnen in Nigeria einen Dialog darüber zu führen, wie wir diese gemeinsame Zukunft gestalten können und ermöglichen oder dazu gelangen, dass eben Werke restituieren. Das war ein sehr langer Prozess, der zuerst eben auf kuratorischer Ebene ausschließlich verhandelt wurde, dann auf Museumsebene und erst dann eben so ab 2015, 16 auch ein Gewicht in der Politik erhalten hat. Und das war schon ein besonderer Moment, der dann eben diese Restitutionen ermöglicht hat. Und ich glaube, die Benin-Restitution hat am meisten mediale Aufmerksamkeit erfahren, aber es sind ja viele andere Restitutionen inzwischen auch erfolgt von vielen Museen weltweit. Und das ist eben ein Prozess, der andauern wird. Wir sind mit sehr vielen Partnerinnen weltweit im Gespräch. Es geht oft auch nur um Einsicht in die Sammlungen, um gemeinsame Projekte. Und es geht natürlich schon auch um andere Restitutionsvorhaben, die sich in den nächsten Jahren auch ergeben werden.
Also trotzdem fand ich es erstaunlich. Also 21 Ihre große Ausstellung im Dezember, also ein Jahr später, 2022, wurde dann eben mit dieser großen Geste, mit dieser großen medialen Aufmerksamkeit die Rückgabe der Bronzen gefeiert in Benin City. Auch die Hamburger Benin-Sammlung wurde an Nigeria übertragen. Die Idee war ja dann aber auch, dass recht zügig diese Bronzen eben der Öffentlichkeit auch präsentiert werden sollten. Es wurde ein Museum dafür gebaut und eben dieses Museum im November erst, Anfang November, sollte das also vor wenigen Wochen eröffnet werden und dazu kam es nicht. Also ganz erstaunlich, das Museum steht, die Bronzen werden nicht gezeigt. Was ist da passiert? Können Sie das aus Ihrer Sicht erklären?
Also es war ja schon seit einigen Jahren ein Thema, dass der König ein königliches Museum haben wollte, das sogenannte Royal Museum. Und es ist auch schon viele Jahre klar, dass es eben einerseits dieses Museum MOVA, das Museum of West African Art, geben soll, das sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt. Das ist ja ein wichtiges Thema auch in Nigeria und in Afrika. Und daneben eben ein Royal Museum, das eben die historischen Werke aufnehmen soll. Man darf nicht vergessen, es gibt auch ein kleines Nationalmuseum in Benin City. Da sind ja jetzt auch schon Benin-Werke ausgestellt. Dass es jetzt zu dieser Nichteröffnung gekommen ist, das war ziemlich überraschend, weil diese Situation in der Form, wie ich sie geschildert habe, ja eigentlich geklärt war. Und das MOVA hat ja auch keine Benin-Bronzen ausgestellt. Das ist ein Museum, das von einer Stiftung getragen wird, so nach amerikanischem Modell. In dem Aufsichtsrat der Stiftung sind ja verschiedene Stakeholder Nigerias eben eingebunden. Und unter anderem war ja auch der Sohn des Königs ursprünglich in diesem Aufsichtsgremium dieser Stiftung. Und da hat es eben einen Konflikt vor Ort gegeben zwischen König und dem Governor. Und dementsprechend hat man sich dann so geeinigt auf diesen unterschiedlichen Fokus der Institutionen. Und deswegen war es jetzt durchaus überraschend, warum eben das Museum nicht eröffnet hat. Also für alle Beteiligten.
Ja, stehen, würden Sie sagen, damit die Bronzen also immer wieder eben auch vor diplomatischen, vor politischen Herausforderungen. Also die Sache ist ja, scheint mir zumindest, sehr unübersichtlich zu sein, weil auf der einen Seite die Regierung da ist und auf der anderen Seite eben auch der König.
Ja, eigentlich ist das ganze Thema gesetzlich gelöst in der Republik Nigeria. Nur, man darf nicht unterschätzen diesen emotionalen Moment einer Restitution, wo quasi alte Wunden eigentlich aufbrechen. Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass diese Staaten ja auf dem Reißbrett der Europäer entstanden sind, auf der Berliner Konferenz quasi und 1885. Und in diesen Grenzen operieren eben Nachfolgestaaten nach der Befreiung vom Kolonialismus und widmen sich seit dieser Unabhängigkeit dem Aufbau einer gemeinsamen staatlichen Identität.
Und in den 1960er Jahren war das dann.
Genau, 1960 ist Nigeria unabhängig geworden. Und der König spielt natürlich für seine Bevölkerung, die edosprachige Bevölkerung, eine große spirituelle und auch zeremonielle Rolle. Und er hat auch großen Einfluss und großes Gewicht, auch wenn er kein politisches Amt innehat. Und diese Restitution, also das hat man vielleicht auf nigerianischer Seite auch etwas unterschätzt, welche Wunden das eigentlich wieder öffnet und hat dann manches in Frage gestellt, was eigentlich geklärt schien. Und ich denke, viele Entwicklungen in dieser Hinsicht, also es sind ja auch andere Staaten, die sich mit Restitutionen beschäftigen und im Land werden sehr intensive Diskussionen geführt. Wo sollen denn die restituierten Werke zurückgehen? Sollen die in die jeweiligen Gemeinschaften zurückgehen, aus denen sie ursprünglich stammten? Das waren vielleicht unabhängige Königreiche oder andere Institutionen. Oder sollen sie in die nationalen Museen zurückgeführt werden? Und solche Klärungsprozesse finden gerade in vielen afrikanischen Staaten statt. Wie geht man mit dem um mit diesem kulturellen Erbe, um das über 100 Jahre nicht mehr im Land war und unter ganz anderen Bedingungen das Land verlassen hat, als die Bedingungen, in denen man sich jetzt heute befindet, in diesen postkolonialen Staaten. Und das ist eine ganz wichtige Diskussion, die jetzt in Nigeria stattfindet. Also da gibt es immer wieder Diskussionen und man muss verstehen, dass das einfach auch in Nigeria geklärt werden muss. Also das können wir nicht hier klären, das muss vor Ort geklärt werden.
Die Katzenfuge von Domenico Scarlatti, am Klavier Federico Colli. Wir haben jetzt gerade intensiv über Afrika gesprochen. Wie steht es denn mit den Katzen in Afrika? Also ich habe sofort Großkatzen vor Augen, Raubkatzen. Wie ist das mit der Katze in Afrika?
Genau, in der Ausstellung haben wir auch einige Beispiele aus Afrika und eben aus den Amerikas. Dort spielt nicht die Hauskatze eine Rolle, sondern eben Wildkatzen, Großkatzen. In Afrika ist, also in der Geschichte, Kulturgeschichte Afrikas, steht der Leopard oder der Löwe oft als Symbol von Königen, nicht eben, weil wir gerade über Benin gesprochen haben. Der Benin-König wird ja auch oft als Leopard bezeichnet. Es gibt sehr viel Leopard-Symbolik in der Kunst Benins. Aber auch viele andere Herrscher Afrikas historisch haben sich mit Tieren und Leopard oder Löwe quasi assoziiert.
Wofür steht dann der Leopard?
Er steht für Stärke, für Unabhängigkeit. Und das ist ein ganz wichtiger, ist der König der Tiere. Und das findet sich eben also bis heute in der Symbolik wieder. Und auch in Südamerika ist der Jaguar zum Beispiel als ein wichtiges Tier, ein Wandler zwischen den Welten, zwischen der Welt der Lebenden und der anderen Welt und findet sich in der Ikonografie der Kunst zum Beispiel altamerikanischer Keramiken wieder. Dann auch, wir haben auch Beispiele aus Altägypten, wo es ja die Göttin Bastet gibt, die mit einem Katzenkopf dargestellt wird, eine Göttin für Fruchtbarkeit,
sogar eben nicht nur König, sondern Göttin.
Ja, also die Göttin Bastet, die ja sozusagen in Katzengestalt daherkommt. Und dann andererseits gibt es die Göttin Sachmet, die eben eine als Löwin dargestellt wird. Und da finden wir ja auch schon wieder dieses Spannungsfeld der Eigenschaften, die dem Tier zugeschrieben werden. Auf der einen Seite der Zusammenhang mit Fruchtbarkeit und auf der anderen Seite eben diese löwenköpfige Göttin des Krieges, Sachmet, die eben kämpferisch und wild ist. Und das Ganze verbindet man ja mit dem Tier der Katze insgesamt, und darauf geht die Ausstellung auch ein, weil die Ausstellung eigentlich sich entlang der Attribute, der geläufigsten Attribute des Tiers sozusagen in Kapitel aufgeteilt wird. Eben zum Beispiel ein Kapitel widmet sich dem Thema Niedlichkeit, ein anderes der Verehrung der Katze, ein weiteres der Nützlichkeit, dann wieder Stärke und eben auch Unabhängigkeit. Das sind die Attribute, die man mit dem Tier auf ganz vielschichtige Weise verbindet.
Dann machen wir jetzt eine Zäsur mit Musik, mit den Harmonic Brass und einer Katze namens Kraken von Chris Hazel. Katzen heißt die Ausstellung im Hamburger Museum am Roten Baum, die bis Ende November 2026 gezeigt werden wird. Und dann, so habe ich gelesen, soll das Museum renoviert und geschlossen werden. Was wird verschönert? Was wird verbessert? Wie genau werden Sie das Haus verändern? Wissen Sie das schon?
Ja, da wird sehr viel passieren. Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass dieses Museumsgebäude 1912 eröffnet worden ist mit einem ganz anderen Konzept, was ein Museum eigentlich ist und bieten soll. Es gab zwar immer wieder so kleinere Bereiche im Museum, die saniert worden sind, da ist ja einiges geschehen, aber wir brauchen eine Grundsanierung und Neugestaltung. Wir haben keinen barrierefreien Zugang. Unser Eingangsbereich funktioniert nicht für die Bedürfnisse, die heute ein Museum hat. Wir brauchen eine neu gestaltete Dauerausstellung. Wir haben zu wenig Raum für viele interne Funktionen. Wir müssen im Haus viele Funktionen verschieben, damit der Museumsbetrieb besser funktionieren kann. Es braucht eine Erneuerung sämtlicher technischer Anlagen. Also es ist wirklich ein großes Modernisierungsprojekt, das wir eben auch zum Anlass nehmen, eine wirklich großartige neue Dauerausstellung zu schaffen, die sich mit den wichtigen Themen unseres Hauses, mit seiner Geschichte befassen wird und eben vor allem unsere wichtigen Sammlungen und identitätsstiftenden Themen auf Dauer präsentieren wird.
Das klingt nach einer Mammutaufgabe.
Genau.
Ja. Können Sie schon absehen, wie lange die Renovierungen dauern werden? Können Sie das schon sagen?
Ja, also laut unserem Plan möchten wir spätestens Ende 2031 wieder eröffnen. Aber wie Sie wissen, Bauprojekte sind nicht vorhersehbar. Das hängt auch nicht nur von uns ab. Da sind ja viele unterschiedlichen Parteien und Gewerke beteiligt. Aber wir hoffen, dass wir möglichst zügig wieder eröffnen können.
Das wünsche ich Ihnen unbedingt. Eine letzte Musik kommt aus dem Film The Aristocats. Everybody wants to be a cat.
Well, little lady, let me elucidate here. Everybody wants to be a cat. Because a cat's the only cat who knows where it's at.
Tell me, everybody's picking up on that feline beat. Cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born.
Every time he plays.
But with a square in the act, you can set music back.
Through the caveman days of jumbles.
I've heard some corny birds who tried to sing.
Still a cat's the only cat who knows how to swing.
Who wants to dick long head dick and stuff like that?
Everybody wants to be a cat. A square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays, oh, a rinky-tinky-dinky. With a square in the act, you can set music back to the caveman days.
Oh, a rinky-tinky-tinky.
Yes, everybody wants to be a cat. Because a cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome mat. Cause everybody digs a swinging cat.
Everybody wants to be a cat. Mit diesem Schwung geht auch diese Sendung heute zu Ende. Bleibt mir, Ihnen alles Gute, viel Erfolg mit den Katzen zu wünschen, viel Erfolg für Ihre tollen Pläne am und im Museum am Roten Baum und Dankeschön für Ihren Besuch.
Vielen Dank auch Ihnen für das interessante Gespräch.
NDR Kultur à la carte. Heute zu Gast war Barbara Plankensteiner, Direktorin des MARC in Hamburg. Die Ausstellung Katzen ist gerade frisch eröffnet und dann zu sehen bis zum 29. November 2026. Tschüss an dieser Stelle, sagt Claudia Christoffersen.